Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Herzlich willkommen zu unserem Redaktionsgespräch aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks mit
Claudia van Laak, ich bin die Leiterin des Landesstudios Berlin. Und mit
Stefanie Gebert, ich komme aus Köln heute zugeschaltet. Ich bin Bildungsredakteurin bei Campus und Karriere hier im Deutschlandfunk.
Und ich bin Wladimir Balzer, hier Korrespondent im Hauptstadtstudio für Bildung, Kultur und Wissenschaft. Wir zeichnen auf am Freitagmittag, 21. Juni. Hier mit Blick auf den Bundestag und Kanzleramt und das Bildungs- und Forschungsministerium ist auch nicht weit hier direkt benachbart. Das Ministerium von Bettina Stark-Watzinger von der FDP. Sie ist in wohl ihrer tiefsten politischen Krise ihrer Amtszeit, nachdem ihrem Haus vorgeworfen wird, Fördermittel an die politische Haltung von Forschenden zu knüpfen. Wir haben ausführlich darüber berichtet und kommentiert. Ursprung ist ein Protestbrief von Wissenschaftlern gegen die Räumung eines Palästina-Camps an der FU in Berlin, auf das die Ministerin damals mit Fassungslosigkeit reagierte, das Ausblenden des Hamas-Terrors vorwarf und die Frage stellte, ob die Unterzeichner auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Seitdem hat sie ja eine involvierte Staatssekretärin entlassen, aber der Druck bleibt. Mal die Frage in die Runde. Welche Verantwortung trägt sie persönlich? Sie streitet ja ab, dass sie zumindest von diesem Prüfauftrag über die Fördermittel Bescheid wusste.
Also was ich höre, ich habe mich ein bisschen umgehört, heißt es, dass die Sabine Döring, das ist ja die Staatssekretärin, die in den Ruhestand versetzt wurde, sehr wenig Dinge macht, ohne sie vorher direkt mit der obersten Hausleitung, sprich mit Bettina Stark-Watzinger, abzusprechen. Also da gibt es schon den Hinweis, den Verdacht, dass sie doch was gewusst haben könnte von diesem Vorgang, obwohl sie es abstreitet.
Ja, und dann kommt vielleicht noch dazu, dass man auch immer wieder hört, zum Beispiel von der Opposition, mit denen haben wir in der letzten Woche unter anderem gesprochen, mit Thomas Jatzombek von CDU-CSU-Fraktion, bildungspolitischer Sprecher, und auch mit der SPD, mit dem Olivia Kaczmarek. Die beiden sagen, dass die Ministerin nicht nur vielleicht die Verantwortung an Frau Döring abgeben könnte, weil sie nichts davon gewusst hat, wie sie behauptet, sondern auch, sie hat den Ton vorgegeben. Also sie hat bei Kommentaren zu den pro-palästinensischen Protesten immer wieder in Frage gestellt, ob die Unterzeichnenden, du hast das auch gerade gesagt, Wladimir, auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Und damit war sozusagen der Ton gesetzt, sodass Frau Döring möglicherweise daraufhin diesen Prüfantrag gestellt hat, wenn das denn so war, denn wir wissen es ja noch nicht genau.
Vielleicht hören wir einfach mal rein in einen entscheidenden Satz, den sie zu Beginn der Woche hier in der Bundespressekonferenz gesagt hat, die Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger.
Ich habe den betreffenden Auftrag, förderrechtliche Konsequenzen prüfen zu lassen, nicht erteilt und auch nicht gewollt.
Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Das sind ja mindestens 4 Wochen, ne, zwischen diesem E-Mail-Verkehr, der öffentlich geworden ist durch die Panorama-Recherchen Mitte Mai, bis zum 11. Juni, wo sie also zum ersten Mal davon erfahren haben will. In diesen 4 Wochen soll sie also nichts darüber gewusst haben, dass es da Diskussionen über förderrechtliche Konsequenzen aus diesem offenen Brief geben soll. Also das wirkt zumindest unwahrscheinlich. Oder es wirft ein Licht auf das innere Wesen dieses Ministeriums, auf die schlechte Kommunikation. Ich weiß nicht, was ihr so hört aus diesem Ministerium, was da für eine politische Kultur eigentlich herrscht.
Ich finde, es wirft ein deutliches Licht darauf, wie innerhalb dieses Ministeriums miteinander oder auch nicht miteinander geredet wird, wenn man sich anschaut, die wievielte sie schon ist, die gehen musste, die 4. in Folge. Und die Frage ist ja, ist es in einem Ministerium normal, dass so viele Staatssekretäre nach und nach den Hut werfen, immer mit Gründen? Also zum Beispiel der Herr Sattelberger, der Erste, der gehen musste, hat gesagt, er aus persönlichen Gründen, aber man hörte immer wieder, dass da durchaus es sein könnte, dass da schon die Kommunikation ganz am Anfang mit der Ministerin nicht gestimmt hat. Also ich finde, das ist ein Indiz dafür, dass das von der Kommunikation her zumindest in dem Ministerium schwierig sein könnte.
Vielleicht von mir noch zur Ergänzung, diese E-Mail, die ja auch veröffentlicht worden sind von Panorama, die nehmen ja quasi direkten Bezug auch auf das Interview, was Bettina Stark-Watzinger da der Bild-Zeitung gegeben hat und was sie dann danach ja dann auch per X verbreitet hat. Also es gibt schon einen direkten Zusammenhang zwischen der Kommunikation der Bundesbildungsministerin und dieser E-Mail. Also enger kann der Zusammenhang gar nicht sein. Also von daher halte ich es für unwahrscheinlich, dass sie nichts wusste. Und das sehen ja auch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so. Es gibt ja jetzt einen neuen Brief, einen neuen offenen Brief. Den haben inzwischen mehr als 3.100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschrieben. Sie fordern da den Rücktritt der Bundesbildungsministerin. Also sie sagen, es reicht ihnen nicht aus, dass da eine Staatssekretärin gehen musste. Und der wichtigste Punkt, finde ich in diesem offenen Brief ist, ich zitiere das mal, die avisierte Rücknahme von Förderbescheiden widerspricht allen Prinzipien der grundgesetzlich garantierten Wissenschaftsfreiheit. Also das ist der Punkt, auf den diese Forscher abziehen.
Jetzt kann man sich ja diesen Brief anschauen und dann auch von diesen 100, hast du gerade gesagt, haben unterschrieben, richtig, Claudia, im Moment?
Also im Moment, das sind, wie gesagt, wir dürfen da nicht durcheinander kommen. Es gibt diesen ersten offenen Brief, der bezog sich nur auf die Besetzung der Freien Universität. Den haben inzwischen 1000 unterschrieben. Und dieser neue, der kam nach dem Rücktritt der Staatssekretärin. Den haben inzwischen, ich glaube, ich habe gerade reingeguckt, 3162 unterschrieben aktuell.
Trotzdem ist das ja nicht der Blick auf die gesamte Wissenschaftswelt. Wladimir, was ist denn so dein Eindruck, wie Sie, welche Stellung hat denn Stark-Watzinger, wenn es um den Blick in die Wissenschaftswelt, in die Forschungswelt geht?
Also ich finde erstmal, dass allein, dass der Eindruck entsteht, dass da also Fördergelder an politische Opportunität geknüpft worden sein könnten, allein dieser Eindruck reicht, glaube ich, um das nochmal zu vertiefen, was wir ja seit Monaten letztlich beobachten, nämlich so ein gewisses Misstrauen auch gegenüber der Ministerin. Also das war ja schon bei anderen Themen, beim Wissenschaftszeitvertragsgesetz, dazu können wir vielleicht auch noch ein paar Worte verlieren. Also dieses Gesetz im Groben, um mal formuliert, da geht es um die Verbesserung von Arbeitsbedingungen, gerade von jungen Forschenden. Auch da gab es sehr viel Streit und auch wenig Kommunikation. Aber auch in vielen anderen Bereichen hört man das immer wieder. Die Ministerin ist kaum erreichbar, sie ist nicht ansprechbar. Man muss immer mit anderen Ebenen, auch zum Teil von Spitzenvertretern aus der Wissenschaft. Jetzt gab es ja letztens, wirklich jetzt im Laufe dieser Woche, dann doch nochmal ein Spitzentreffen offenbar im Ministerium, nachdem also auch die Staatssekretärin da gehen musste. Und darüber berichtet jedenfalls die FAZ, wirklich Spitzenvertreter der Wissenschaft, die da offenbar die Ministerin sogar beraten wollen, was die Nachfolge von Sabine Döring angeht. Finde ich auch interessant, dass es da noch keinen Nachfolger gibt. Ne? Also eigentlich in dem Moment präsentiert man vielleicht schon schnell einen Nachfolger. Jetzt gibt es erstmal niemanden tagelang. Wer weiß, wie lange das noch dauert, bis dieser Posten wieder besetzt wird. Also viel Unmut auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch hört man auch Stimmen, die sagen, es ist auch beeindruckend, wie sie sich zum Beispiel vor jüdische Studierende stellt, wie sie sich gegen antisemitische Tendenzen stellt, die es ja auch gibt in dieser gesamten öffentlichen Debatte um Palästina-Camps und den Nahostkrieg an den deutschen Unis. Das wird immer wieder betont und dabei bleibt sie ja auch. Das sagt sie ja immer wieder bis heute. Und weiß nicht, wie es euch geht, aber ja, das kann man ihr persönlich auch abnehmen.
Das kann man ihr abnehmen.
Das ist einmal der Abnehmen. Ist ein wichtiges Zeichen auch, glaube ich, in dieser sehr erschütterten Wissenschaftswelt. Die ist ja wirklich von dem Nahostkrieg extrem geprägt. Ne?
Ich würde ganz gerne nochmal auf diesen Unmut eingehen, den du gerade thematisiert hast, Wladimir. Ich habe mir ja mal angeschaut, wer so dazu nochmal Stellung bezogen hat. Es gab ja viele Diskussionen, wie umgehen mit den pro-palästinensischen Protesten an den Hochschulen. Und die Anja Steinbeck hat sich nochmal zu Wort gemeldet. Das ist die Sprecherin der Universitäten in der HRK und die ist auch Rektorin.
Hochschulrektorenkonferenz, genau. Muss man vielleicht erklären. Also oberste Lobbyorganisation der Unis und Hochschulen in Deutschland.
So. Und wir sagen immer kurz HRK, genau, richtig. Und sie ist auch Rektorin in Düsseldorf. Und die hat sich bitterlich beschwert über die Einmischung von der Seitenlinie, wie man ja immer so schön sagt. Na, von Seiten der Politik, die kommentierenden ständig, wie sollen die Hochschulen umgehen mit diesen Protesten. Und da ist Stark-Watzinger ja durchaus auch diejenige gewesen, die gesagt hat, die müssen jetzt konsequent von ihrem Hausrecht Gebrauch machen. Und solche Sätze hat man gehört. Und ich glaube, auf dieser Seite hat man immer wieder ja den verstanden, dass man da verklausuliert hört, das erwarten wir jetzt von euch und das trauen wir euch nicht zu, das alleine zu entscheiden, wie das eigentlich laufen wird. Ich glaube, dass da schon, man ist ja jetzt auch wieder, immer wieder ist die Rede davon, dass Vertrauen wieder aufgebaut werden muss, wenn Frau Stark-Watzinger bleiben möchte im Amt, dass da auch schon Vertrauen verloren gegangen ist in dieser Diskussion.
Was mich nochmal interessieren würde, ich beschäftige mich ja mehr mit diesem Bildungsbereich und Schule auch und auch Hochschulen, aber wo ich mich wenig auskenne, sind so diese außeruniversitären Forschungsinstitute, weil das ist ja im Grunde dieser Punkt, den Sie sehr nach vorne getrieben hat. Also Innovationspolitik, grüner Wasserstoff und so weiter. Das sind ja die Themen von Bettina Stark-Watzinger. Weniger das Bildungsthema. Da schickt sie ja oft ihren parlamentarischen Staatssekretär, den Jens Brandenburg, nach vorne. Hörst du denn da was aus den außeruniversitären Forschungsinstituten? Ich könnte mir vorstellen, dass die das vielleicht nicht ganz so scharf sehen wie die Unis, weil sie steht ja sehr stark auf deren Seite und treibt das voran und gibt auch richtig viel Geld da rein, muss man sagen. Ne?
Ich sag mal so, es ist ja, wir haben ja zum Glück eine sehr vielfältige Wissenschaftswelt. Und was Bettina Stark-Watzinger ist eben sozusagen auch positiv angerechnet. Und wie gesagt, das eine ist, der Einsatz gegen Antisemitismus wird ihr positiv angerechnet. Und das andere ist auch ihre Internationalität. Was, glaube ich, auch gerade so kleineren Instituten, die auch international aktiv sind, auch die Zusammenarbeit brauchen, im internationalen Bereich auch positiv angerechnet wird gegenüber dieser Bundesforschungsministerin, die ja zum Beispiel, daran darf man ja durchaus auch erinnern, vor einem Jahr als erstes Mitglied der Bundesregierung nach Taiwan gefahren ist, um dort auch Solidarität zu zeigen. Da hat sie auch durchaus einige Kritik auf sich gezogen. Das hat sie getan, das war ihr wichtig. Da ging es auch wieder mal vor allem um Hightech und um Forschung und Innovation und so weiter. Aber das war durchaus auch ein politisches Zeichen. Also da schälen sich so ein bisschen auch politische Grundhaltungen bei ihr raus, die man auf jeden Fall als liberal interpretieren kann, als international interpretieren kann und natürlich auch ein gutes Zeichen setzen. Und diese Stimmen, sozusagen da auch positive Repliken aus der Wissenschaftswelt, die gibt es eben auch, nur eben nicht in diesem Fall. Jetzt, wenn wir über Wissenschaftsfreiheit reden, wenn wir über Förderung nach politischer Opportunität reden, da natürlich nicht. Da macht sie vieles wieder kaputt, was sie vielleicht in anderen Gebieten durchaus möglich gemacht hat.
Und ich finde das auch ein bisschen widersprüchlich. Ja? Du sagst gerade, ja, diese Internationalität, Wissenschaftsfreiheit, das stellt sie ganz vorne an. Sie ist FDP-Mitglied. Und das, worüber wir jetzt reden, diese Affäre, für mich passt das ja gar nicht zu einer liberalen Bundesbildungsministerin tatsächlich. Ja, und man muss ja auch wissen, dass sie ja auch in der FDP schon eine wichtige Rolle spielt. Ja, sie ist stellvertretende Bundesvorsitzende, sie ist die Frau, die an der Spitze der FDP da ganz vorne steht. Von daher ist sie schon auch wichtig für die Partei.
Ich würde gerne noch mit einfügen zu dem Bild, was es so über das Internationale und die Frage von Forschung und Innovation, wie sie da eigentlich dasteht, und würde da ganz gerne noch mal verweisen auf eine Personalentscheidung, wie ich es gerade auch schon gemacht habe, als es um die Staatssekretäre ging. Es gibt die Abteilung 5 in ihrem Ministerium, die kümmert sich um Forschung und technologische Souveränität und Innovation, so ist sie überschrieben. Und da war die kommissarische Leitung lange nicht besetzt. Sie hat jemanden da rausgenommen und ein halbes Jahr lang war dieser Posten vakant, bis sie dann tatsächlich im Dezember endlich jemanden gefunden hat. Und da jemanden rauszunehmen, also ich halte das für manchmal sehr auch vielleicht ungeschickt oder schlecht kommuniziert. Jedenfalls habe ich so wahrgenommen und auch gelesen immer wieder, dass es da durchaus Irritationen von Forschungsinstituten gab, die sich besonders viel mit Innovation beschäftigen, dass dieser Posten so lange unbesetzt war. Und ähnlich mit der Postenbesetzung, habe ich es ja gerade schon erwähnt, auch bei den Staatssekretären. Lässt durchaus tief blicken.
Du hast ja gerade schon gesagt, es gibt noch keine Nachfolge. Es ist ja auch nicht mehr so lange hin bis zur nächsten Bundestagswahl. Die Frage ist, wer findet sich da noch für so eine kurze Zeit? Im Moment springt da wohl die andere beamtete Staatssekretärin in diese Themen hinein. Das ist Judith Pirscher. Sie übernimmt jetzt wohl vorübergehend diese Aufgaben von Sabine Döring.
Ist ja richtig, ne? Gerade
ja,
in Verhandlungen zum Digitalpakt.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Sie ist von Haus aus Rechtsanwältin. Sie hat beim Innenministerium in Nordrhein-Westfalen gearbeitet. Beim Verfassungsschutz ist eigentlich als beamtete Staatssekretärin meines Erachtens, korrigiert mich ihr beiden, nicht so sehr in Erscheinung getreten. Und da höre ich jetzt zum Beispiel aus der Kultusministerkonferenz, Problem, wir haben immer mit Sabine Döring zusammengearbeitet, wir arbeiten gerade an wichtigen Themen, Stichwort Fortsetzung des Digitalpakts.
Darf ich kurz einhaken, Kultusministerkonferenz muss man immer noch, glaube ich, erklären, die ständige Konferenz
genau,
der Bildungsminister
alle
der Länder.
Bildungsministerinnen und Minister der Länder.
Und sie,
drin.
Die Bundesministerin, ist dann zuweilen zu Gast und immer mal phasenweise, denn die Bildungshoheit liegt ja bei den Ländern, muss man
genau.
Immer wieder auf feststellen.
Aber die Staatssekretärin ist immer dabei und zwar von morgens bis abends, so hörte ich. Und ist diejenige gewesen, die eben ganz eng den Kontakt hatte zur Kultusministerkonferenz. Und das ist einfach weg. Und da muss ich jetzt eine neue Person wieder einarbeiten.
Ich habe mich gefragt, wie wichtig ist eigentlich die Person, um die es geht? Also die Sabine Döring, die jetzt gehen musste, die war ja wichtig für die Verhandlungen für den Digitalpakt. Das ist ja sozusagen die Fortsetzung des ersten Digitalpakts. Ich weiß nicht, ob wir da in jedes Detail gehen können, aber der wird sich ein bisschen verändern oder soll sich verändern im Vergleich zu dem Vorgänger. Die Anteile des Bundes werden deutlich verringert, nur noch auf 10%, vorher waren es 50%. Jetzt müssen also 90% der Gelder von den Ländern aufgebracht werden. Und da geht es nicht nur um Technik und Infrastruktur, sondern eben auch um digitale Bildung. Und da stellt der Bund plötzlich mehrere, auch neue, härtere Bedingungen. Da wird hart verhandelt, es ist die Sabine Döring weg. Und wir hören immer wieder aus der Kultusministerkonferenz, es hängt so viel an der Person. Ich kann mir das immer gar nicht vorstellen, dass es so stark an der einzelnen Person hängt, oder?
Na, einmal haben wir die 16 verschiedensten Minister, die übereinkommen müssen. Und dann ist diese einzelne Person, die da in die Verhandlungen tritt, ja diejenige, die für tragfähige Gesprächskontakte und vor allem für Vertrauen sorgen muss. Und wir sehen ja jetzt gerade bei dem Digitalpakt 2.0, wie sich immer wieder Schriftstücke hin und her geschoben werden. Wir verhandeln da schon seit 16 Monaten, glaube ich, insgesamt drüber. Und es kommt und kommt nichts. Beziehungsweise, wenn man den Eindruck hatte, und so hat es zum Beispiel Frau Streichert-Clivaux schon durchblicken lassen zwischendurch.
Das ist die Präsidentin
der KMK, der Kultusministerkonferenz, genau, dass man jetzt nahe an einer Lösung wäre und man hatte die Hoffnung, man schafft es noch vor der parlamentarischen Sommerpause. Dann kommt wieder ein Brief vom Bundesministerium, von der Bildungsministerin, die nochmal härtere Bedingungen stellt oder Dinge wieder in Frage stellt, die eigentlich scheinbar schon verhandelt waren. Also ich glaube schon, dass diese eine Person sehr wichtig ist, eben um Vertrauen vor allem Richtung der 16 einzelnen Minister herzustellen.
Das ist schon beeindruckend, finde ich, wie das Bundesministerium da auch die Bedingungen verschärft hat. Das kann man ja durchaus auch positiv sehen, dass der Bund dann sagt, ja, wir wollen auch ein bisschen nicht nur über Technik und Infrastruktur reden, wenn wir über die Digitalität an deutschen Schulen reden, sondern auch über Inhalte. Ja? Wie ist es mit digitaler Bildung? Wie ist es mit auch der Lehramtsausbildung? Inwieweit gibt es da digitale Medienkompetenz und vieles andere mehr? Das ist ja schon ein Aufschlag auch gewesen, oder, in der Bildungspolitik?
Ja, und ein großes Reindirigieren, so haben es die Länderchefs definitiv, Helmut Holter zum Beispiel aus Thüringen, war sehr erbost darüber, schon so verstanden, dass man da klare, rigide Vorgaben ergibt, wie viele Stunden die Lehrkräfte dann in Fort- und Weiterbildung stecken müssen zum Beispiel. Ich glaube, das war einer der Punkte, wo sie sich wirklich sehr auf die Füße getreten gefühlt haben und sehr an die Kandare genommen und wo großer Gesprächsbedarf war. Oder, Claudia?
Ja, das, aber ich würde gerne nochmal da was Positives dazu einbringen, dass nämlich da Bettina Stark-Watzinger oder Sabine Döring, wir wissen es nicht so genau, was die beiden da geleistet haben bei dem Startchancenprogramm. Das ging ja auch sehr lange hin und her. Vielleicht erkläre ich noch mal kurz, was ist das Startchancenprogramm? Da gibt es Geld vom Bund und von den Ländern für 4.000 Schulen in besonders schwieriger Lage, sozialer Lage, man kann auch sagen Brennpunktschulen. Und da gab es lange einen Streit zwischen dem Bund und den Ländern. Wie verteilen wir denn das Geld? Wenn wir es verteilt hätten, wie es immer verteilt wird, nämlich nach diesem Königsteiner Schlüssel, dann wäre auch sehr viel Geld zum Beispiel nach Bayern geflossen, wo man jetzt tatsächlich sagen muss, liebe Bayern, immer kann man das Geld gebrauchen, aber ihr habt definitiv nicht so viele bedürftige Brennpunktschulen. Und da hat sich Bettina Stark-Watzinger, finde ich, sehr gut durchgesetzt gegenüber den Ländern und gesagt hat, ich will, dass das Geld auch wirklich dahin kommt, wo es gebraucht wird. Und das können wir nicht verteilen mit der Gießkerne, sprich mit durch den Königsteiner Schlüssel. Ich will, dass es gezielt an diese Schulen fließt. Und da hat sie sich gut durchgesetzt gegenüber der Kultusministerkonferenz. Oder wie siehst du das, Stefanie?
Ja, da würde ich dir durchaus recht geben, dass sie sich da durchgesetzt hat, dass es nicht mehr Gießkannenprinzip ist, ne? Und dass es nach einem Sozialindex verteilt wird, das hast du ja gerade schon erwähnt. Also die soziale Zusammensetzung der Schülerschaft spielt da eine Rolle. Wie hoch ist die Armutsquote? Wie hoch der Anteil der Schüler mit nichtdeutscher Muttersprache und so weiter? Ich finde, das spricht für dieses Startchancenprogramm, was die Ministerin aber, und das muss man sagen, und da möchte ich wieder ein bisschen Wasser in den Wein gießen, wie eine Monstranz vor sich herträgt. Das ist das einzige Programm im Grunde genommen, was sie wirklich umgesetzt gekriegt hat. Und was noch positiv ist, was ich daran sehr loben möchte und was auch vor allem die Wissenschaft sehr lobt, ist, dass da endlich evaluiert wird. Es wird nicht, Milliarden werden nicht in die Hand genommen und einfach mal so schön verteilt und dann hoffen wir mal, dass es da ankommt, wo es hin soll, sondern diesmal wird die Wissenschaft ganz eng mitgeführt und das hat natürlich auch seine Schattenseiten, aber diesmal soll die Wissenschaft genau gucken, wo kommt das Geld an und wie wird es umgesetzt. Das ist das Positive, was ich daran sehe. Aber es gibt auch einiges, was man kritisch sehen könnte, zum Beispiel, dass das eben nicht der Game Changer ist, wenn wir ehrlich sind. Also das ist jetzt nicht, da wird der Wirkungsgrad erreicht nicht den Werbegrad, würde ich jetzt mal sagen.
Sie hat es ja sogar, was wirklich ein bemerkenswerter Vorgang war, tatsächlich hier im Haus der Bundespressekonferenz unterschrieben, also wohlgemerkt im Foyer, nicht in dem Raum, wo die Pressekonferenz selber stattfand. Also war so ein kleines Unterschriftsritual. Das stimmt schon, den Eindruck hatte ich auch bekommen, dass ihr das natürlich ja in einer Zeit, wo ihr auch viel Winter entgegenweht, das offenbar auch vor sich herträgt. Aber Man darf, glaube ich, auch schon feststellen, dass das in dieser gesamten Föderalismusdebatte und auch in der Krise des deutschen Bildungssystems, die ja nun wirklich schon lange anhält, schon erstmal ein Zeichen ist zu sagen und anzuerkennen, die soziale Herkunft ist immer noch mitentscheidend für den Bildungserfolg in Deutschland. Viel stärker als in anderen Ländern. Das zeigen uns alle Studien von PISA bis viele andere Studien mehr.
Jetzt gerade erst wieder, ne, der nationale
Bildungsbericht. Im Bildungsbericht wurde ja diese Woche vorgestellt. Claudia, du warst ja dabei.
Ja.
Was nehmen wir da mit aus diesem Bildungsbericht?
Naja, da ist natürlich sehr viel drin, was wir schon wissen. Du hast es genannt, diese Kopplung Herkunft an Bildungserfolg. Es sind ein paar Sachen drin, wo wir wirklich durchatmen müssen, nämlich dass also
was du gerade tust.
Ja, dass der Kai Marz, der hat diese Studie geleitet, tatsächlich darauf hinweist, dass wir in den nächsten Jahren mehr Schülerinnen und Schüler haben werden, die ohne Abschluss die Schule verlassen. Also, das ist ein bisschen runtergegangen zu Corona-Zeiten, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass da nicht so genau geprüft wurde und vielleicht auch mal ein Abschluss vergeben worden ist, den mal unter normalen Schulbedingungen nicht vergeben hätte. Aber die Zahl geht nach oben und er rechnet damit auch durch die starke Zuwanderung, die wir haben durch ukrainische Schülerinnen und Schüler, die natürlich nicht so schnell integriert werden können, die nicht so schnell Deutsch lernen können, dass wir die Zahl, dass die möglicherweise sogar sehr schnell nach oben gehen wird. Das war für mich wirklich sehr bedenklich, dieses Faktum.
Ich fand nochmal ganz wichtig dabei auch zu sehen, dass es dieser nationale Bildungsbericht geht ja von der frühkindlichen Bildung über sämtliche, deine gesamte Biografie, deine Bildungsbiografie bis hin zur Erwachsenenbildung. Dass es in jedem dieser Bereiche genau das zeigt, was Claudia sagt, dass die Bildung des Elternhauses wichtig ist und die Frage von Herkunft. Und dann haben wir aber keine nachhaltigen Konzepte. Und ich fand das Wichtige, was der Marz da betont hat, dass wir zwar einerseits akzeptieren als Gesellschaft, wir sind Einwanderungsland, aber dann eben das nicht als Daueraufgabe und vor allem als dringende Aufgabe sehen, da nachhaltige Konzepte aufzulegen in allen Bereichen.
Ja, vielleicht kommt da auch wieder der Bildungsföderalismus an seine Grenzen. Habt ihr den Eindruck, dass die ganzen Debatten um die Zuständigkeit tatsächlich in den letzten Jahren etwas bewegt haben? Also dieses Startchancenprogramm könnte ja so etwas gewesen sein. Vielleicht der Digitalpakt auch. Also gibt es da so einen leichten Paradigmenwechsel, dass man nicht mehr zu sehr auf sozusagen die knallharte Föderalismus-Schiene setzt, sondern ein bisschen sich besser verständigen will? Das scheint mir so, dass sich da die politische Kultur ein bisschen verändert hat. Und bei der FDP hört man ja immer wieder, das ist ja auch eine Partei, die sozusagen gerade in dem Bereich nicht unbedingt ganz knallhart den Föderalismus sieht, sondern schon ein bisschen mehr die Bundeszuständigkeit sich vorstellen könnte.
Also ich finde, das wird davon abhängen, ob dieses Startchancenprogramm wirklich erfolgreich sein wird oder nicht. Das wissen wir im Moment noch nicht. Das wird noch ein bisschen
dauern. Das dauert,
bis wir
es wissen. Ne?
Ja, aber wie siehst du das, Wladimir, innerhalb des Kabinetts? Welche Rolle spielt denn da eine Frau Stark-Watzinger?
Naja, gut. Es ist wahrscheinlich das Ministerium, wenn man sich jetzt mal alle verschiedenen Ministerien so anschaut, das am meisten Abstimmung braucht mit den Ländern. Allein schon wegen der Zuständigkeit. Klar, das ist grundgesetzlich festgehalten. Bildung, Wissenschaft, das sind Länderangelegenheiten und da spielt der Bund eher nur so eine rahmende Rolle. Da muss man, glaube ich, viel auch ja selber prägen wollen, auch als Ministerin. Da kommt vielleicht Bettina Stark-Watzinger auch in ihre Grenzen. Man muss die kleinen Möglichkeiten, die man hat, voll ausreizen können. Und das ist bisher bei einem relativ geringen Etat, wir reden von ungefähr 21 Milliarden Euro, im Vergleich zu anderen Ministerien natürlich ja so ein bisschen im Schatten immer gewesen. Und jetzt plötzlich ploppt das auf. Man hört eben auch aus der Ampel, aus den Ampelfraktionen vor allem im Bundestag auch viel Kritik an ihr als Person. Es wird natürlich in der Öffentlichkeit eher so ein bisschen zurückhaltend formuliert, aber gerade bei den Grünen ist man da sehr kritisch und sehr erstaunt über den gesamten Vorgang, die Debatte um die Wissenschaftsfreiheit und diese Fördermittelaffäre. Also sie ist geschwächt auch in der Ampel, das ist eindeutig, diese Stimmen hört man, die werden natürlich nicht öffentlich formuliert. Wir haben auch Christian Lindner letztens hier bei uns im Deutschlandfunk im Programm gehabt, im Interview, wo es zumindest auch nochmal eine Frage zu Stark-Watzinger gab und wenn man sich das nochmal anhört, dann hört man auch, wie umständlich.
Was hat er denn gesagt?
Ja, er hat sie natürlich geschützt und hat gesagt, wie wichtig es ist, der Kampf gegen Antisemitismus. Antisemitismus darf keinen Platz haben in der Wissenschaftswelt. Und er hat aber an keiner Stelle sich wirklich ganz aktiv mit ihr solidarisiert. Sie macht einen tollen Job und die Kritik ist unberechtigt. Sondern er hat wirklich sich gewunden. Er ist ja rhetorisch nicht schlecht, aber an der Stelle kann man immer nachhören bei uns im Netz, auch in der Deutschlandfunk-App, wie man merkt, dass er sie nicht wirklich richtig schützen will als Parteivorsitzender.
Ja, aber interessant, darf ich einmal kurz einhaken, ist ja auch, dass man sich große Hoffnung gerade da gemacht hatte, dass wir jetzt eine FDP-Ministerin haben, die halt das gleiche Parteibuch hat wie der Finanzminister. Und wir sind ja nun gerade in Haushaltsberatungen. Ne? Es geht gerade richtig darum, wie sich die einzelnen Ministerien aufstellen. Was hast du denn da bislang so wahrgenommen? Wie verkauft sie sich? Wie verkauft sie den Etat, den sie da braucht? Und ich finde es ja interessant, an der Stelle nochmal kurz zum Digitalpakt, dass wir da immer noch das große X haben. Das heißt, die Länder wissen noch gar nicht genau, wie viel sie eigentlich mit reinbuttern müssen in das ganze Paket. Wir haben dann X stehen, weil eben die Haushaltsberatungen noch laufen.
Ja, also sie kämpft, glaube ich, nicht genug. Das ist mein Eindruck. Also ich meine, immer war der Bildungs- und Forschungsetat ist immer eigentlich so ein bisschen gewachsen in den letzten Jahren. Und unter Stark-Watzinger ist er zum Teil zurückgegangen. Klar, ich meine, der Spardruck ist ja für alle Ministerien groß. Ist überhaupt keine Frage. Sie muss auch ihren Beitrag leisten. Aber sie ist offenbar da auch nicht politisch vernetzt genug, auch nicht stark genug im Auftritt. Sie ist ja, und das verbindet sie ja mit der rausgeschmissenen Sabine Döring, der Staatssekretärin, sie hatte eigentlich keine politische Erfahrung eigentlich. Sie war ja nie Ministerin vorher, sie hatte kein großes Amt, sie kommt eigentlich, ist eine Quereinsteigerin.
Sie kommt aus der Wissenschaft,
ja, was
aber
ja erstmal,
als Geschäftsführerin,
was weder gut noch schlecht,
nicht als Forscherin.
Ja, genau. Was weder gut noch schlecht ist, was ja auch ein positiver und frischer Blick sein kann und ähnliches.
So hat man es bei Frau Karliczek übrigens auch am Anfang gesehen.
Die Vorgängerin von der CDU. Ja. Die ja auch viel Kritik auf sich gezogen hat. Und sie hat keine starke Lobby, sie scheint nicht gut vernetzt zu sein. Sie lässt Kürzungen zu, wo es vielleicht nicht unbedingt nötig gewesen wäre, auch vor dieser massiven Haushaltskrise, die wir seit einem halben Jahr haben. Sie kürzt auch, was man immer wieder hört, gerade in so Projekten, die ihr offenbar politisch nicht ganz so wichtig sind, soziale Forschungsprojekte, ökologische Forschungsprojekte. Dann gibt
Aber
es
was
den
heißt,
Vorwurf,
sie kürzt?
Ah ja, also sie lässt es zu.
Okay.
Sie, ja, natürlich, ja. Sie kürzt sich persönlich. Ja. Das ist ja nur ein großes Ministerium mit vielen Mitarbeitern.
Ja, weil das ist ja auch im Endeffekt dann das Parlament, was über diesen Haushalt entscheidet. Ja, das heißt dann aber auch, sie hat auch nicht die Parlamentarier auf ihrer Seite.
Na, jetzt schon gar nicht mehr. Und vor allem auch in den Ampelfraktionen würde man ja erwarten, dass man da ja Support bekommt als Ministerin. Und interessant ist, und da sind wir bei einem anderen Aspekt, Stefanie, ich weiß nicht, ob du zur BAföG-Erhöhung nochmal ein Wort sagen kannst oder willst, das war ja auch bemerkenswert, dass sie gerade an der Stelle sparen wollte. Gesagt hat, wir haben kein Geld, wir können es nicht erhöhen. Und das haben dann die Ampelfraktionen wohlgemerkt durchgesetzt gegen die eigene Ministerin. Das war ein bemerkenswerter Vorgang, oder?
Das war erstens ein bemerkenswerter Vorgang. Und ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt von ihr, wie sie da saß, während genau das im Bundestag dann Thema war. Auch das hat Bände gesprochen, glaube ich. Also klar, wir haben das Deutsche Studierendenwerk, das klar sagt, wir wissen darum, dass sie da ein Budget hat und die vorhandenen Mittel nicht ausschöpft. Und es waren dann genau die Grünen und die SPD, die dafür gesorgt haben, dass wenigstens der Grundbedarf steigt, ein Höchstsatz auf 475 Euro, aber eben nicht genug. Und das, was sie geframed hat oder was die gesamte Ampel weiterhin framed, ist, dass das eine Reform ist. Ich wäre da vorsichtig mit diesem Begriff, weil es war einfach eine Erhöhung, aber eine wirkliche Reform brauchen wir auch beim BAföG nach wie vor. Und auch da stand sie wieder düpiert da aus meiner Sicht.
Die Frage ist aber natürlich, wenn wir uns ihr Ressort angucken und wir gucken, wer hat es vorher gemacht? Karliczek war schon angesprochen. Kann denn eine Bundesbildungsministerin überhaupt da so viel reißen? Oder ist an sich schon dieses Ressort zum Untergang verdammt, sage ich jetzt nicht, aber dazu verdammt, nicht viel machen zu können?
Ja? Naja, wie gesagt, sie steht natürlich so ein bisschen, wenn man so will, zwischen den Fronten. Also es ist nun mal so, ob man es gut findet oder nicht, aber Bildungspolitik wird in den 16 Bundesländern gemacht, in erster Linie. Aber diese 16 Bundesländer wollen den Bund, sie brauchen den Bund auch für wichtige Projekte. Das Startchancenprogramm zum Beispiel haben wir schon erwähnt. Digitalpakt ist ein wichtiges Projekt. Da fließen ja schon Milliarden in die Länder. Und man muss, glaube ich, versuchen, das ist natürlich eine große Kunst. Das ist nicht so einfach wie bei anderen Ministerien, die eindeutig Bund, also natürlich, klar, das Verteidigungsministerium, logischerweise, das Außenministerium, das sind 100%.
Das lässt sich super gut verkaufen.
Das sind 100% Bundeszuständigkeit. Aber in bestimmten Ministerien wie eben diesen muss man ständig kommunizieren, verhandeln, Vertrauen aufbauen. Da muss man, glaube ich, neue Persönlichkeiten mitbringen, die eben sozusagen aufgrund gesetzlicher Grundlage das Maximum auch für den Bund und letztlich auch für das Bildungssystem rausholen kann. Das ist wahnsinnig Schwierig, klar, natürlich.
Und darum ist ja jetzt auch spannend, wer da jetzt nachfolgt. Ne? Wer kommt jetzt nach Döring? Deshalb meine Frage an euch beide, würde mich interessieren, was ihr so hört, wer da jetzt gehandelt wird, beziehungsweise welche Kompetenzen, du hast ja gerade schon zwei mindestens gesagt, Kommunikationsmöglichkeiten müssen maximal vorhanden sein, um da verhandeln zu können, Glaubwürdigkeit, Vertrauen, was es so braucht für diese Staatssekretärsstelle, die da jetzt neu zu besetzen ist.
Ich habe noch keinen Namen gehört.
Ich habe auch noch keinen Namen gehört, aber wie gesagt, wie ich anfangs ja schon sagte, ich glaube, es wird sehr schwierig sein, das zu besetzen. Also wir haben jetzt Juni, die nächste Wahl ist im September. Also wer tut sich das jetzt für so eine relativ kurze Zeit noch an und macht das? Kann ich nicht beurteilen.
Also was wir an der Personalpolitik gesehen haben, sage ich mal, seit dem Antritt von Bettina Stark-Watzinger, dass sie auch sehr stark auf Parteikräfte setzt. Das ist immer wieder aufgefallen, dass sie da stark auf die Leute setzt, die sie aus der FDP kennt.
Also und aus Hessen übrigens.
Aus Hessen, ja, das auch ist auch so ein bisschen richtig, ihre Herkunfts- Bundesland, also offenbar so dieses innere Vertrauen ist ja offenbar wahnsinnig wichtig für ihren engsten
Ja, aber wenn
Umkreis.
Es so gewesen wäre, hätte sie jetzt nicht vier Leute schon verschlissen, muss man sagen.
Also es fällt schon auf, dass nehmen wir mal ein Beispiel, ihr Sprecher Nils Droste, der war mal Sprecher der gesamten Partei, dann war er Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag. Es muss ja nicht unbedingt so jemand sein, der der Sprecher des Bundesministeriums ist. Aber das macht sie eben, um sozusagen da auch eine Loyalität aus der Partei herzuhaben. Ich weiß nicht, ob sie jetzt gelernt hat aus diesem Vorgang, ob sie jetzt vielleicht jemanden reinnimmt, der nochmal ganz andere Kompetenzen mitbringt. Schwer zu sagen. Wie gesagt, es gab ja zumindest laut FAZ-Informationen dieses Treffen mit Spitzenvertretern der Wissenschaft, die sie da beraten wollen. Keine Ahnung, in welcher Form diese Beratung stattfinden wird. Ob man da selber Namen präsentieren wird. Ich finde, das muss jetzt bald passieren. Das dauert schon alles viel zu lange. Der Digitalpakt, Stefanie, der ist ja ausgelaufen.
Der ist ja ausgelaufen, im Mai,
genau,
oder?
Genau, der ist ausgelaufen. Ja. Genau, der ist im Mai ausgelaufen und man, wie gesagt, man hatte gehofft, man schafft es vor der parlamentarischen Sommerpause. Ich sehe das noch nicht. Also da würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen.
Das wären noch jetzt 2 Wochen, 2,5 Wochen. Hältst du für nicht wahrscheinlich?
Nee, das hält ich nicht für wahrscheinlich.
Nee. Was heißt das dann? Was heißt das dann in der Konsequenz? Was bedeutet das für die
Digitalstrategie? Naja, das Programm läuft ja dann, also ich meine, ihr Argument war ja immer, wir haben es eigentlich gar nicht so eilig, weil das ist alles noch nachlaufend, ne? Und von daher.
Von dem ersten Digitalpakt.
Naja, von dem Akt, der ist zwar offiziell ausgelaufen, ja, das heißt aber nicht, dass jetzt kein Geld mehr fließt im Moment, oder? Ist das richtig, Stefanie? Weißt du das?
Genau, und zumal man auch verhandeln möchte von Länderseite, dass das, was man jetzt ausgibt zum Beispiel, dass das mit in den neuen Pakt natürlich dann hineingehört, sozusagen nachfinanziert wird. Das ist die Idee, von Seiten der Länder zumindest.
Aber es könnte doch eigentlich ein gutes Projekt werden, oder? Kann man doch richtig gut gestalten. Also mir scheint dieser Ansatz, da mehr auf die Inhalte, weniger auf die Technik zu achten, erst einmal nachvollziehbar, Stefanie. Wie siehst du es, wenn du es vergleichst mit dem ersten Digitalpakt? Da ging es ja ganz viel um Infrastruktur erstmal, ne?
Genau, da ging es um Infrastruktur. Dann hatten wir ja nochmal einen massiven Aufwuchs in der Corona-Pandemie, wo ja alle jetzt plötzlich wussten, okay, jetzt brauchen wir es auch wirklich. Definitiv ist das die Rückmeldung, die wir zum Beispiel, nur ein Beispiel, auch von den Schülern immer wieder hören. Wir brauchen Lehrkräfte, die sich da auskennen. Wir brauchen welche, die uns Schulen in Medienkompetenz. Wir hatten gerade letzte Woche die sächsische Landesschülervertretung, die das nochmal so ganz klar formuliert hat, die wir auch bei uns im Programm hatten. Und Lehrkräfte fühlen sich verunsichert natürlich durch all das, was da kommt. Wir reden jetzt hier nicht nur davon, dass ich digital meinen Unterricht am Whiteboard machen kann, sondern eben auch über KI zum Beispiel und all diese Dinge. Da muss es jetzt auch schnell vorangehen. Und das muss schon auch in Form gegossen werden. Von daher ist vielleicht der Ansatz des Bundesministeriums zu sagen, wir geben euch jetzt vor, wie viele Weiterbildungsstunden es braucht für die einzelne Lehrkraft oder die einzelnen Lehrkräfte, gar nicht so doof im Grunde genommen, ne? Um dem wirklich eine Struktur zu geben, zu sagen, ihr könnt euch da nicht rechts und links wegducken, sondern jetzt müssen wir da wirklich ran. Das ist, glaube ich, die Ernsthaftigkeit, die dahinter steht. Und ja, die brauchen wir dringend im System.
Denn bei der Lehrerausbildung kann der Bund ja schon ein bisschen mitreden, ne? Im weitesten Sinne, er kann Rahmen setzen, ne? Was die Abschlüsse angeht. Ne?
Genau, aber das ist auch wieder, Claudia, wir haben viel berichtet. Ja, genau. Wir haben viel berichtet darüber, wie jetzt gerade die Lehrer
und
wie die
Lehrerausbildung. Das machen wir jetzt nicht als Thema.
Wir haben viel berichtet, auch wie die Lehrerausbildung jetzt umstrukturiert werden soll, aber das ist tatsächlich ein neues was, das würde ich auch sagen an der Stelle.
Aber es ist ein großes Problem mit dem Lehrermangel. Ich weiß, wir haben schon öfter darüber gesprochen.
Ja,
wir
aber Wladimir, bitte.
Es ist bitter, 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 wie zehntausende Stellen fehlen. Da kann der Bund nicht allzu viel tun, da kann aber ein bisschen was tun. Ich weiß nicht, ob man da auch mehr erwarten könnte. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also,
ich möchte dieses Fass jetzt nicht aufmachen.
Aber ich möchte dazu noch mal kurz sagen, dass wir jetzt so ganz viel über die Personalie Stark-Watzinger sprechen und leider das zusammenfiel mit dem nationalen Bildungsbericht, der ja wirklich noch mal den Finger in die Wunde gelegt hat. Ich weiß, wir können das alle schon quasi nicht mehr hören, dass wir diesen Personalmangel in diesem Bereich so massiv haben. Aber das ist definitiv für eine Industrienation beschämend, wie der Zustand ist. Und da muss dringend hingeguckt werden. Von daher finde ich es auch ein bisschen tragisch quasi, dass wir eben nicht auf die Inhalte dieses Bildungsberichts so viel geschaut haben, sondern es komplett überlagert wurde von der Frage, wie geht Frau Stark-Watzinger jetzt mit dieser Affäre um? Wie ist es euch da ergangen? Das hat so viel Raum eingenommen.
Ja, ich habe ja darüber berichtet. Das ist richtig, weil das war ja auch noch dieselbe Pressekonferenz, ne, wo sie am Anfang zusammen mit der Präsidentin der Kultusministerkonferenz diesen Bildungsbericht vorstellte. Und man merkte schon, dass alle mit den Hufen scharten und sagen, ach, was ihr uns da erzählt, ich will jetzt wissen, wie das mit der Affäre gelaufen ist. Da hat Stefanie schon recht, ja, das ist schade.
Entspricht doch nicht der Bedeutung dieses Bildungsberichts, ne? Der glaube ich, alle zwei Jahre erscheint, der wirklich, genau, wirklich wichtig ist, eine wichtige Analyse mit ganz vielen Zahlen. Kann man auch im Netz nachvollziehen. Und allein das zu sehen, dass sozusagen diese Problematik in dem Ministerium und die Affäre diese wichtigen Themen überdeckt oder zu überdecken scheint,
ja,
ist natürlich bitter.
Sie ist natürlich geschwächt. Mhm. Ich kann das jetzt schwer einschätzen, wie das weitergehen wird tatsächlich.
Versuchen wir mal eine Perspektive zu schaffen in den nächsten Monaten.
Ich glaube, wenn das sich jetzt noch lange hinzieht mit dem Digitalpakt, dann werden auch die Länder wieder lauter werden. Und das würde dann ihre Position noch stärker schwächen. Das ist meine Einschätzung.
Das glaube ich auch. Viel wichtiger oder vorher wird wahrscheinlich stehen, erstmal, wie sie jetzt weiter umgeht mit dieser Affäre. Weil was wir bislang gesehen haben, ist ja fehlende Transparenz. Und ich sehe auch noch nicht so richtig den Aufklärungswillen. Ich weiß, dass verschiedenste Medien und unter anderem auch Frag den Staat, das ist ein Projekt zur Förderung der Informationsfreiheit, versucht, an diese Unterlagen, an diese Prüfungsunterlagen zu kommen. Und da kommt nichts, sondern es wird gefühlt verschleppt. Auf X kann man das nachlesen. Da kam dann die Antwort aus dem Ministerium, ich zitiere, es gebe Verzögerungen aufgrund der Komplexität des Antragsgegenstandes. Wenn sie also jetzt nicht klar auflegt, was da Sache war, von wann bis wann sie wo war, was wusste, und nächste Woche wird es ja die Regierungsbefragung geben, ich glaube Mittwoch, ne, Wladimir, ist ja da der Termin,
ja, ja.
Da muss sie blank ziehen, oder?
Ja, ja, übrigens gemeinsam mit Robert Habeck, das ist einfach regulär, ne? Das hat sie einfach ein bisschen Pech, würde man fast sagen. Es ist ja immer verschiedene Minister, Ministerinnen werden da vom Parlament befragt. Diesmal ist es halt Bettina Stark-Watzinger, da stand einfach so auf der Agenda, da wird sie natürlich mit diesen Fragen konfrontiert werden. Dann muss der Bildungsausschuss nochmal auftreten, auch nächste Woche. Also das ist noch nicht vorbei, weil, wie gesagt, die Parlamentspause ist noch ein bisschen hin, erst im Juli. Aber ich würde sagen, wenn sie nicht sofort zurückgetreten ist, dann wird sie jetzt versuchen, eine Personalie zu finden für die Nachfolge von Sabine Döring, der Staatssekretärin, die vielleicht nochmal ein Zeichen setzt, die vielleicht nochmal einen Impuls setzt. Aber ich befürchte einfach, und Claudio, du hast es ja am Anfang erwähnt, dieser offene Brief von über 3000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die wahrscheinlich noch irgendwann mehrere tausend sein, viel mehr sein werden, das ist nicht zu übersehen. Und ich glaube, das ist einfach so stark. Ich glaube, dieser Schock, diese Debatte darum, wie es um die Wissenschaftsfreiheit bestellt ist, wie also tatsächlich offenbar Fördermittel an politischer Opportunität geknüpft worden sind im Bundesministerium für Bildung und Forschung, das ist nicht so einfach vorbei, indem man eben eine Staatssekretärin schasst, sondern das muss stärker aufgeklärt werden und die Art der Kommunikation, und das kann man ja auch beobachten bei Bettina Stark-Watzinger, die immer nur so, ja, so ein paar Sätze fallen lässt, kaum wirklich auf Rückfragen antwortet. Ich habe es auch erlebt bei ihren Pressesprecherinnen, wenn man da mal nachfragt dazu. Ich verweise auf, ich lese vor hier und jenes. Also so die Kommunikationskultur, Transparenz, was man erwarten würde, ist nicht da, scheint nicht besser zu werden. Also ich befürchte, das ist noch längst nicht vorbei. Ich denke aber, dass es nicht zu einem Rücktritt in absehbarer Zeit kommt, oder wie seht ihr es?
Wäre jetzt auch so meine Einschätzung. Das würde ich so teilen, wie du es gesagt hast, Wladimir. Ja.
Stefanie, ich sehe es ähnlich. Ich hoffe das ehrlicherweise auch, weil ja, das ist kein so großes Budget und großer Etat wie alle anderen, aber auch wichtig. Und wenn wir jetzt in den Haushaltsberatungen stecken und keine Führungsfigur in diesem Ministerium, wie soll das denn gehen? Also ich hoffe auch, dass sie durchhält, ehrlicherweise. Für alles, was da dran hängt, tatsächlich. Und da hängt viel dran, haben wir ja besprochen.
Wir werden es weiter beobachten natürlich. Das war der Politik-Podcast mit
Claudia van Lack
und Stefanie Gebert.
Mein Name ist Wladimir Balzer. Schreibt uns gerne oder schickt eine Audionachricht über Signal zum Beispiel oder WhatsApp 0160 91 30 7 007 oder schreibt uns gerne ganz klassisch über E-Mail politikpodcast@deutschlandfunk.de. Vielen Dank für die technische Betreuung. Carsten Püschel war hier an den Reglern. Und eine Sache haben wir noch. Ein Hoch auf einen tollen Podcast aus unserem Hause, nämlich Zero Day in Südwestfalen. Es geht um fehlende IT-Sicherheit hierzulande.
Tschüss.
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 Und dann war so mein erster Gedanke, als ich mich dann ins Auto gesetzt habe und losgefahren bin, ist vielleicht ein bisschen übertrieben jetzt, nachts loszufahren wegen einer Cyberattacke.
Kein Hack hatte so schwerwiegende Folgen wie dieser jetzt.
Ich habe es am eigenen Leib sozusagen als Reporterin erfahren.
Wir sind Annabel Brockhus, Redakteurin im Deutschlandfunk.
Und ich bin Felicitas Böselager, Landeskorrespondentin von Nordrhein-Westfalen.
Und wir haben zusammen den Podcast Zero Day in Südwestfalen gemacht. Im Herbst 2023 wurde die Südwestfalen-IT gehackt.
Die Südwestfalen-IT ist ein Zusammenschluss von 72 Kommunen in Nordrhein-Westfalen, die ihre IT nicht alleine stemmen können und deswegen gesagt haben, wir nehmen einen Dienstleister gemeinsam.
Und nach diesem Hack hat die SIT alle Server abgeschaltet, alle Verbindungen zum Internet und teilweise auch zum Telefon gekappt, um zu verhindern, dass die Hacker richtig weit in die Systeme eindringen können. Und das hat dazu geführt, dass die 72 Kommunen lahmgelegt sind. Also man konnte nicht heiraten, man konnte sein Auto nicht anmelden, man hat keine Papiere bekommen. All diese Dinge sind Folgen dieses Hacks und die ziehen sich teilweise noch bis heute.
Eine Frage dahinter ist auch, ist es eigentlich sinnvoll, wenn Kommunen sich zusammentun? Weil es gibt dann diesen Single Point of Failure, dass mit einem Busch einfach 72 Kommunen down sind. Aber andererseits können die Kommunen es auch nicht alleine machen. Also was ist eine Lösung für eine gute und sichere IT für unsere Städte und Gemeinden?
Zero Day in Südwestfalen.
Ein kommunaler Cyberkrimi in 5 Teilen. Ab dem 17. Juni.
In der Deutschlandfunk-App. Im Podcast-Feed Hintergrund.